dann waren wir mit dem Auto in Le Mans und da sind ja die Fahrer groß, die haben weggeflogen und mir die Türen und nichts. Und dann war der Walter Brunner, der ins Haus, sagte so, und jetzt gehe ich ein Porsche kaufen. Da ist der Walter an dem Freitag in Le Mans zum Jürgen Barth unterschrieben für eine 56er Porsche. Und dann kam ich ja durch das in den Porsche.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und heute mit einer Folge, bei der ich mich schon lange auf das Interview gefreut habe. Mein Name ist übrigens Carsten Arndt und ich durfte mit einem der bekanntesten und beliebtesten Rennfahrer sprechen, die wir so haben. Er war einer der verrücktesten im Fahrerlager und sein Fahrstil, der sich aus wildesten Drifts und Sprüngen über die Curbs bei gleichzeitig vorderen Platzierungen zusammengesetzt hat, hat vor allem seine Fans in Hockenheim immer wieder von den Sitzen gerissen. Er war nicht nur der König von Hockenheim, sondern auch in Le Mans, der DTM und der amerikanischen IMSA-Serie erfolgreich. Ich muss nicht mehr lange drum herumreden. Die Rede ist natürlich von Hans-Joachim Striezel Stuck. Viel Spaß.
Sag mal, was ist so das größte Jahr für dich deiner motorsportlichen Karriere? Wenn du so zurückdenkst, gibt es da ein herausragendes Jahr?
Ja, muss ich schon sagen, war das Jahr 85 mit Porsche, wo ich dann, nachdem ja Stefan Bellof dann nicht mehr fürs Werksteam fahren konnte, habe ich einen Tipp ja vorher bekommen. Wir haben ja 84 mit dem Brun Porsche das auch Imola gewonnen, das Werksteam auch geschlagen. Und da sagte Stefan, du hör mal, 85 bin ich weg, vielleicht geht da was. Ne? Und habe ich dann im Herbst 84 habe ich den Professor Bott angerufen.
Den technischen Vorstand von
Porsche. Genau, Professor Bott, der Stuck im Apparat und so. Ich habe gehört, sie brauchen für nächstes Jahr vielleicht einen Fahrer. Ich wäre zur Verfügung. Wie, sagt er? Ich dachte, sie haben einen Vertrag, Klemmzeit mit BMW. Sag ich, nee, nichts von wegen, gell? Ja, wann können sie denn kommen? Sag ich, wir sind vorhin morgen früh um 8. Wunderbar, hat er gesagt. Wir nächstes Mal um 8 in Stuttgart. Eine Stunde Vertrag gemacht, gar kein Thema. Und dann war ich Porsche Werksfahrer. Das Witzige war, ich dann noch zum Mittagessen in die Kantine eingeladen. Und dann, wo wir an dem Tisch saßen, waren so zwei Schalter, Pfeil oben, Pfeil nach unten. Und ich bin da so ein bisschen hippelig, gell? Und drück auf den Schalter unten und war in 5 Sekunden, war das ganze Casino verdunkelt. Sagt der Bord, Herr Stuck, guter Einstand, hat er gesagt. Nee, dann, wie gesagt, also 85 dann praktisch der Weg ins Porsche Werksteam. Dann die ganzen Testereien vorher mit Peter Falk, mit einem Norbert Singer. Und wie ich dann zum ersten Mal im Auto saß, dann wusste ich, warum Porsche in dem Fall unschlagbar war, weil das Auto war genial.
Ne? Das war 1956, 1965, die Zeitgruppe
10. Ja. Ja. Also ob das Getriebe war, keine Probleme, die Türen blieben zu, die Hauben sind nicht weggeflogen. Das war halt, du konntest dich als Fahrer aufs Fahren konzentrieren. Gell? Und dann war natürlich klar, dass da auch starke Konkurrenz dabei war, mit Leuten wie ein Jochen Maas, ein Jackie X. Und mein Glück war auch, durch mit Derek Bell fahren zu können, weil wir uns gut verstanden haben. Und hat das super gepasst, die Erfolge. Und da war im ersten Jahr dann gleich Langstreckenweltmeister zu werden. Hat damit keiner damit gerechnet. Ne? Das war schon klasse.
Das war ihre erfolgreichste Zeit eigentlich. Das war die Jahre mit Porsche. Mit Porsche,
ne? Absolut. Le Mans zweimal, dann Sebring mit Porsche auch gewonnen. Dann diesen Wirt super Car Championship ist das, glaube ich, hier mit 56er, ein Jahr in Deutschland. Das war einfach perfekt. Ne? Und weil ich habe in diesem Jahr so viel gelernt auch, weil mich Peter Falk auch mal absehen in die falsche Richtung hat entwickeln lassen und sehen, was verkehrt ist. Ne? Ich hatte ja in meinen ganzen anderen Jahren immer irgendwelche Stars im Team, die alles für mich gemacht haben, habe selten selber was machen können. Ja. Habe dort viel gelernt. Und ich muss auch eines sagen, was für mich auch so toll war, denn wie ich den Vertrag mit Herrn Fesserbott gemacht habe, sagte Herr Stuck, also eine Bedingung ist, es könnte sein, dass Sie in der Woche bis zu 2-3 Mal hier in Weissach für Testfahrten brauchen, wegen Entwicklung PDK. Mhm. Wissen Sie, der Herr X, der wohnt in Saint-Tropez, der Pelle in England, der Jochen Maas in Südafrika. Ja. Wir brauchen einen, wo das relativ easy geht. Das sage ich ja gerne. Und ich bin ja mit der Entwicklung PDK nachweislich, der die meisten Kilometer im 1962 hat auf dem Buckel. Da bin ich ja jeden Tag da wieder 300 Kilometer gefahren. Gell? Manchmal war es so, wenn dann so 3:30 war, da wurde nochmal vollgetankt. Michael ging nach Hause, Safety war noch da, Tank leer gefahren, Garage reingefahren, Zugsperr nach Hause gefahren.
So hat man für Autos ab.
Und da kriegst du das Auto praktisch in den Griff, da weißt kennst du jedes Detail, kennst dich gut aus, das war für mich ein Riesenvorteil natürlich. Freunde, muss ich auch noch sagen, dank dem Stefan Beller, mit dem ich das Jahr zuvor in Imola gefahren bin, der hat mir das Autofahren mit dem Auto beigebracht. Ne? Mhm. Für mich war es auch das erste richtige extreme Ground-Effekt-Auto. Und das ist ein völlig anderer Fahrstil. Du bremst da in die Kurve rein und dann wieder rechtzeitig aufs Gas, um die Geschwindigkeit mitzunehmen. Hat Stefan wirklich toll gemacht. Ne?
Also das muss man sich wirklich trauen. Ne?
Also das musst du dich trauen.
Das sicher. Ist das. Also wenn der Kopf sagt, eigentlich bremsen.
Eigentlich geht's ja nicht. Ja. Weil wenn du abfliegst, dann geht es immer noch, weil du den Saugeffekt hast.
Aber wenn das dann abfliegt, dann geht's richtig weg. Ne?
Ja, das haben wir ja dann erlebt auch, leider Gottes. Ne? Ich habe schon ein paar Abflüge auch gehabt, aber Gott sei Dank nie was passiert. Da war leider ein Unfall dann mit Stefan Bellof in Spa, dann der mit meinem Freund Joe Gardner in Le Mans, leider Gottes, so haben wir, und dann Winkelhock ist ja auch in Kanada tödlich verunglückt. Ja. Und schon drei wirklich, muss man sagen, gute Freunde, Kollegen mit dem Auto auch verloren, weil, sagen wir so, den Zeitpunkt gab es noch kein Carbon. Da war einfach, es war eine Sardinenbüchse, muss man sagen. Ne? Gell? Die haben mal so ein Ding mal gegen die Wand gefahren mit 60. Da hast du nicht hinschauen dürfen, gell?
Nichts, ne? Und die Füße waren die Knautschzone eigentlich.
Die Füße waren die Knautschzone. Ne? Ja, das war eine heiße Zeit. Aber ich meine, zu dieser Zeitpunkt hat man nichts Besseres. Mhm. Wenn ich auf meinen Vater zurückblicke, im Auto-Union mit Staubkapperl ohne Sicherheitsgurte und das Ellbogen außerhalb, ich meine, zu dem Zeitpunkt war es auch für ihn das Maximum, was er hatte. Ne?
Sie sind aber extrem ans Limit gegangen mit dem Auto. Da gibt es ein Beispiel, 1987, wo der Norbert Singer, Le Mans 1987, wo sie nachts den Turn gefahren sind, Boxenstopp. Und dann sind sie auf Reifen gesetzt worden, obwohl es anfängt zu regnen, aufs Licht. Und das wussten sie gar nicht, ne?
Nee, also, das war ja so, das war sowieso so ein Rennen, weil da bin ich ja meinen längsten Stint im Leben gefahren. Und die waren nämlich 4 Stints. Mhm. Und ich würde nachher normal haben wir 2 Stints gemacht. Und nach 2 Stints sagt der Peter, frag ich einmal, hat es da teilweise geregnet, kannst du noch einen dritten Stint fahren, bis der Bell mal jetzt da merkt, wo es nass ist, verlieren wir Zeit. Ich sage, boah, dritten Stint, wunderbar. Und dritter Stint war kurz, und er sagt, der Falk, was ist, geht noch einer? Sag ich, okay. Und da muss ich eins, aber nach 4 Stints bist du dann schon bedient. Und da wusste ich ja nicht eben, was mit den Reifen jetzt los ist. Ne? Welche macht man drauf? Ne? Ja. Haben wir Slicks drauf gemacht, dann muss ich dann Slicks durch den Ring da kriegen. Aber wir haben dann in der Nacht auch den Sieg, die Basis für den Sieg gelegt.
Also mit einer Stunde Rückstand rein, genau. Und mit einer Stunde und Vorsprung, mit einer Runde Vorsprung wieder raus.
Genau, ne? Richtig, ja. Also Regen war für mich immer sowieso, das war für mich das Geilste überhaupt, das ist heute noch so. Weil du dann einfach noch mehr Gefühl brauchst, gerade mit so einem Auto. Du kannst ja schwierig zu bremsen, gab kein ABS und nichts. Schwierig aufs Gas, gab keine Traktionskontrolle und sowas.
Turbos haben irgendwann eingesetzt. Die
kam natürlich dann relativ schlagen, aber diese Sensorik zu haben, das dann zu beherrschen, auch das schwimmende Auto auf dem Wasser zum Beispiel, das war halt meine Domäne. Ne? Mhm. Ich hatte eigentlich nie Angst, immer als Aufgabe gesehen. Mhm. Ich habe einen Kreuz, wenn es regnet. Hatte natürlich logischerweise wahrscheinlich Angst, ich fand das toll. Toll. Immer wieder. Ja,
super, okay. Und der irre Teamkollegen, die sie da hatten und ihre Gegner. Und mit dem Derek Bell sind sie jetzt noch befreundet. Ne?
Natürlich. Ja. Und da kann man mal, also als Teamkollege einen Derek Bell zu haben, so war das schon klasse. Weil wir haben auch, was glaube ich das Wichtigste beim Langstreckenfahren ist, dass dein Teamkollege nicht dein Konkurrent ist. Wenn du versuchst, in Rundenzeit den zu schlagen, das ist schon mal schlecht. Ich muss sagen, ist der langsamer oder schneller, das passt, aber wir ergänzen uns. Und nicht diesen Gedanken, ja, muss man gucken, dass wir eine schnelle Runde hinkriegen oder so, dann macht man Fehler, gell. Das hat beim Derek super gepasst. Und wenn ich im Auto saß, Derek wusste, den habe ich mich verlassen, umgekehrt genauso. Ne?
Was war so der härteste Teamkollege oder so der oder unangenehmste vielleicht?
Nö, also muss ich sagen, das ist nie irgendwie ausgeartet, gell. Also, das ist eine gute Frage, ich habe nie darüber nachgedacht, gell. Gab es da mal einen, den ich nicht so mochte? Nee, eigentlich nicht, gell? Nee, gar nicht.
Waren Sie ja auch nicht der Typ, den man nicht mochte, sondern
das kommt ja vielleicht dazu. Ich hatte natürlich auch mit in der Formel 1 mit Ronnie Peterson, mit Vittorio Brambilla, auch tolle Teamkollegen, die auch nicht einfach waren, aber auch tolle Kerle waren. Nee, oder dann im Alpha-Brippenjahr mit John Watson. Der John war vielleicht einer, mit dem man privat am wenigsten Kontakt hatte, weil er ganz anders war. Mhm. Ne? Der Johnny Boy, der kam in meinem Leben nicht zurecht, gell? Das muss man deutlich sagen. Aber dass ich mit irgendeinem auf dem Auto saß, den ich nicht mochte, nee.
Okay.
Kann man nicht sagen. Es gab ja einmal, das kann man auch nicht drüber reden, das Problem, dass ich Le Mans mit Klaus Ludwig gefahren bin, der dann leider Gottes uns den Sieger versemmelt hat, weil er eine Runde mehr fahren wollte und der König des Verbrauchs sein wurde dann vor den Boxen stehen geblieben ist. Ne? Das war natürlich der Saupreis, haben wir nichts davon gehabt, gell? Aber okay, das war auch mehr natürlich von den Leuten hochgespielt, der Ludwig gegen Stuck und so, aber das war im Endeffekt.
Aber mit dem Klaus Ludwig hast du nicht mal Stress gehabt in dem DTM-Jahr, da kommen wir aber später noch drauf, 1990. Ne?
Genau,
der Saupreis. Hinten dreimal ins Auto rein.
Genau, richtig. Das war auf dem Mercedes natürlich auch.
Dann. Ja, genau.
Und das war dann schon natürlich auch noch immer ein Gedanken, was wir da in Le Mans fabriziert haben, weil den brauche ich jetzt auch noch, gell?
Ja.
Aber mittlerweile, der war auch lange in Kitzbühel, sieht man sich, trifft man sich, ist vergessen, gell?
Okay. Also, Porsche halten wir jetzt fest, das war die beste Zeit eigentlich ihres Lebens und, auch die erfolgreichste eigentlich. Ne?
Sicher, mit Sicherheit die erfolgreichste. Ohne jeden Zweifel, aber ich muss auch sagen, die für mich auch die schönste Zeit, weil das mit einem Peter Falk, mit einem Norbert Singer, mit einem Roland Kussmaul einfach, also das war, total professionell. Und mit den Leuten arbeiten zu können, was zu lernen, was zu entwickeln, hat einen Riesenspaß gemacht. Also stelle ich mir als Rennfahrer einen Traumberuf vor.
Mit dem Roland Kussmann gibt es auch schon einen Podcast.
Kann man
auch
machen, prima, ja. Cool.
Geht die ganze Porsche-Geschichte durch. So, fangen wir mal ein bisschen früher an, weil es gab ja wirklich nicht nur einen Bergauf bei Ihnen, sondern bei dir, ich sag jetzt mal so, sondern auch, es gab ja auch mal trockenere Phasen. Ne? Also los ging's, du bist natürlich hereingeboren in die Rennfahrer-Dynastie. Mhm. Oder also, dein Vater war einer der berühmtesten Rennfahrer der Welt damals, Hans Stuck, der Bergkönig. Mhm. Und eins habt ihr gemeinsam, ihr seid auch noch im höheren Alter oder im fortgeschrittenen Alter, habt ihr extreme Erfolge gehabt.
Danke. Ne?
Mit über 50 seid ihr, wo jeder Rennfahrer eigentlich schon lange den Helm an den Nagel gehängt hat. Ja. Wenn das überlebt hat, das habt ihr nochmal richtig durchgeladen. Ne?
Das stimmt,
Das ist schon irre. Aber dein Vater hat die Karriere extrem immer gefördert.
Und ja gut, das war natürlich klar, dieser Benzinvirus, den du ja brauchst, den ich ja habe seit eigentlich meiner Geburt, der übertragen wurde, natürlich noch verstärkt, weil der Vater ja, da war ich dann so 6, 7, hat er ja auf dem Grundstück in Greiner den AFM-Rennwagen gebaut, selbst in der Garage. Mhm. Und da war ich immer tagsüber bei den Mechanikern mit rumgefummelt und so und habe einmal auch einen Gabelschlüssel in den Auspuff versteckt. Wir haben es dann gesucht. Beim Anlassen kam er dann wieder raus, war es entsprechend sauer. Also da war natürlich schon, habe ich schon gemerkt, oh, das interessiert mich, das macht mich an. Und dann hat es allerdings richtig gefunkt, weil ich den Papi noch zu Rennen mitbegleitet habe, seine Bergrennen, Rossfeld, Schauinsland und so. Bin immer der meisten Streckenalter schon vorher mit hochgefahren, oben mit meinem Vater dann gewartet. Und einmal werde ich nie vergessen, es war, glaube ich, am Rossfeld, stand ich oben, dann kam die Klasse vom Papi und da standen die ganzen Rennen alle rum. Und dann wurden immer da die Zeiten dann mit dem Bleistift am Baum so Tafel hingeschrieben. Und der Papi fuhr als letzter hoch, schnellste Zeit, da sagt einer, das ist doch zum Kotzen, diesen alten Kacker können wir nicht erwischen. Und da war ich so stolz auf meinen Vater. Gell? Ich gesagt, das ist wirklich toll, wieder mit runterfahren mit ihm und so. Und da war für mich klar, ich muss Rennfahrer werden. Gell? Das war mein großes Ziel. Und wir mussten natürlich meine Mutter beruhigen. Die hat immer sehr stark darauf geachtet, dass die Ausbildung gestimmt hat, dass alle schulischen Dinge da waren, dass nach der Schule ich dann bei BMW auch einen Posten als Informant hatte. Mit informieren, bei allen war alles natürlich vorgetäuscht, Show, ne? Gemacht, habe ich nichts anderes getestet.
Auch die Schule war nur Show eigentlich,
oder? Das hat schon funktioniert. Aber dann, was ja wirklich dann lustig war, das war dann 69, Entschuldigung, war dann Scuderia Hanseatic am Nürburgring, Sportfahrerlehrgang, wo der Papi ja Instruktor war, ich war mit dabei. Und dann war unter anderem ein Instruktor auch der Hans-Peter Köppchen. Mhm. Und während der Mittagspause hat er schon meinen Führerschein durch, bin ich mal rumgefahren und so. Und dann kam der Hans-Peter Köppchen zum Vater und sagte: Hör mal, Hans, am Wochenende ist 300 Kilometer Rennen, ich würde deinen Sohn gern fahren lassen.
Da warst du 18. Warst du 18?
Damals musst du zum Rennen fahren 18 sein. Mhm. Ging ja nichts vorher, weil keine Lizenz bekommen
hast. Du musstest ja schon früher Autofahren.
Ne? Autofahren mit 16, dank dem Vater. Ja, der kannte damals den Vergessen, ist das Seeboom gut. Hat über den gesagt: Ja, ich brauche Unterstützung auf meinen langen Fahrten, habe ich das dann bekommen. Und dann, wie der Peter Köppchen dann eigentlich gefragt hat, dann hat der Vater natürlich einen Klemmberger bekommen. Der wusste, wenn er jetzt einmal Ja sagt, dann hat er selbst genug schwere Unfälle gehabt. Ja. Und was alles Höhen und Tiefen waren, hat er gesagt, es ist zu spät. Also war dann gezwungenermaßen gefordert, Ja zu sagen. Und dann bin ich das erste Rennen gefahren, das war dann Nürburgring 300 Kilometer in 69 und bin da, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden. Musste 13 Mal aussteigen, weil immer auf den Kuppen das Gaststück rausgehupft ist. Ne? Gut, er hat keine gehabt und so. Ja. In Jeans und Leihwall mit offenen Helmen sind wir da gefahren, ohne Handschuhe. Das waren schon wirklich tolle Zeiten.
Ja, und, glaube ich, im 2002
Ti. Ne? Im 202 Ti vom Hans-Peter Köppchen. Ja, genau, richtig. Der wurde zur Strecke gefahren auf der Achse. Dann wurde dem Fahrer der Schlussstang abgeschraubt, die Lampen abgeklebt, Sitzbank raus. Das war halt noch Rennsport, so wie heißt Natur war. Gell? Ja. Und dann ging es los. Ne?
Ach, Wahnsinn. Und dann hat man gleich entdeckt oder gleich rausgefunden, dass da ein großes Talent am Start ist.
Gut, das sagst du jetzt. Ne?
Ja, das habe ich schon mal vor mir, da habe ich es auch schon mal gehört.
Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass dann der Vater auch noch einen guten Draht zu BMW hatte. Mhm. Und ich halt durch meine, dann haben wir natürlich relativ schnell, du brauchst dann eine A-Lizenz. Da musst du ja 5-mal in den Top 3 irgendwo was beendet haben. Mhm. Dann bin ich ein paar Bergrennen gefahren, Sauerland, Bergbeisch, Schwäbische Alb, Neufen, Freiburg, glaube ich, war ich nur zweiter, dritter, gut funktioniert, um die Lizenz eben zu bekommen. Und dann gab es ja dann im 70er nochmal Einsatz für Köppchen und dann kam ja Alpina dann dran, gell, die Steigerung dann, gell, das war natürlich dann gut. Mhm. Und dann kam das Jahr mit Ford, 72, die Anfrage von Jochen Jeppers damals.
Erstmal Alpina. Was Alpina. War, wie war das bei dem?
Ja, also beim
Bovensiedel, ja, das ist ja so die graue Eminenz. Ne?
Heute noch, gell? War mega lustig. Ja. Mit Leuten wie Günther Huber, Gerold Pankl, René Herzog, das war schon toll, gell? Da haben wir auch schon, da ging auch dann die Zeit schon los, wo man angefangen richtig Spaß und Blödsinn zu machen, gell?
Das kam der gut damit klar?
Ja, klar. Ja. Der Professor hatte eine Freundin, die hieß Claire. Und er, der Burkhard, trug immer ein Toupet, weil da musste ich immer schick machen, gell? Und wenn das Toupet weg war, haben wir gesagt, müssen das Toupet, das ist in der Kläranlage, haben wir da gesagt, gell? Also da war auch Spar, ich glaube, es war 71, 24 Stunden rein. Und wir haben alle in dem Hotel Rouanet gewohnt, neben der Strecke, dass der Burkhard mit der Claire in einem Zimmer wohnt. Und da haben wir dann gesagt, wir müssen das Zimmer präparieren. Da wurden Quester war natürlich dabei, auch irgendwie das Bettlose machen oder so. Und unten vom Hotel war wirklich ein Entenstall. Dann haben wir zu dritt eine Ente gefangen, haben die gepackt, haben die zum Bovensieben ins Zimmer, ist das Zimmer eingesperrt. Gell? So. Jetzt irgendwann um 10, halb 11 kam der Bovensieben da rauf. Gell? Jetzt hat die Ente die verlaute Angst, dass ganze Zimmer verschissen, kann ich mir vorstellen. Gell? Und der Bovensieben kam raus und dann mit der Kleider oben dann schlafen gehen. Musste erst die Ente raus tun, das Zimmer sauber machen, wenn man sich da schief gedacht hat. Ne? Aber es war dann hart an der Grenze, weil da gab es schon eine Ansage der nächsten Tag. Also,
war immer wie verheiratet mit euch im Team.
Der Bovensieben hatte ja auch, der Burkhard hatte ja auch ein verletztes Bein gehabt, der hatte ein steifes Bein. Und da war immer so, wenn dann zum Essen eingeladen hast, also meine Herren, wir haben heute Abend Teamessen, aber ich sage euch gleich, ich zahle jeder selbst. Ja, wunderbar, gell. Dann fing so an, Viertelstunde vor Ende, fing der Quester an zu zwinkern. Das heißt dann immer das Zeichen, sie geben 1, 2, 3, aufstehen, alle wegrennen. Das zahlen muss der Bovensieben. Habe ich auch mehrfach gemacht, das war ja wie lustig. Also da war dann schon einiger Spaß, den wir da gehabt haben.
Ein wahnsinniger Genießer, oder? Der hat doch immer gekocht. Und
ja, sehr
und,
toll. Ja,
der Fritz Inrath hat gesagt, er hätte sich immer weniger um die Technik kümmern sollen. Ja, die haben immer gesagt, er soll lieber kochen.
Ja, genau.
Und das machen die anderen gemacht, fertig.
Okay. Ja, mit Fritz war es ein lustiger. Fritz war natürlich, da war der erste richtige Ingenieur, der da dabei war, der eine Ahnung hatte und so. Also war schon, die Competition war schon groß, muss man sagen. Ne? Auch gegenüber Ford. Mit Ford hatten ja auch, hatten für die Paldi im Auto Glemser, ja. Maas und so Leute. Ich meine, wir waren auch schlecht besetzt. Da wurde schon richtig um die Wette gefahren, muss man schon sagen. Ne?
Okay. Und dann haben sie dich für Ford entdeckt. Ne? Da bist du da.
Da bin ich da bei Alpina.
Wo von Jochen Jeppasch gefolgt, ne? Der damals
im Ford war. Richtig. Genau, dann hat dann Jeppasch dann zurück zu BMW. Also praktisch, dann kam 72 Ford nach der Alpina-Zeit. Das eine Jahr nach Köln. Das haben wir uns nicht schwer überlegt, weil da war, beziehungsweise BMW war eigentlich schon da, aber das Angebot war gut. Da habe ich dann gleich den 72. Deutschen Meister rausgefahren.
Da bist du ja alles im Grund und Boden gefahren.
Super, ne? Mit Jochen Maas gewonnen, Spar die 24 Stunden, ja. Das war cool. Und dann ist der Jahresmitte der Nerpasch weg zu BMW, um diese Motorsport GmbH aufzubauen. Ne? Und dann kam natürlich im September die Frage, hör mal, du bist doch eigentlich noch ein Münchner, du bist doch ein BMW-Mann, kommst du mit? Und ich sagte, das machen wir natürlich. Gell? Und dann kam ich meinen zweiten richtigen Werksvertrag. War schön toll, gell.
Und der Jochen Nerpasch, du sagst, der war eigentlich einer deiner größten Förderer wahrscheinlich.
Absolut. Ne? Jochen Nerpasch hat mein Talent, sage ich mal, danke, erkannt, hat er gesagt zumindest und habe entsprechend auch gefördert. Mhm. Auch, sagen wir mal, mit ein Köderpunkt war nämlich bei BMW, dass er ja schon wusste, dass wir einen Formel-2-Motor machen für March. Da war natürlich klar, wenn ich mit dem Motor komme, dann kriegt man auch natürlich leichter ein Auto. Das war dann auch der Fall, 73, 74, die Jahre. Und das war natürlich klasse. Dann sind wir nach USA 75, im zweiten Jahr. Und da war es ja so, da hatte ich, das muss man auch sagen, das hat der Jochen zwar nicht absichtlich gemacht, aber da hatte natürlich für mich vielleicht einen Knick, weil ich hatte ein Angebot für McLaren zu fahren, für 75. Gell? Aber da hat der Jochen gesagt, du, wenn du für McLaren fährst, dann bist du bei BMW raus. Das war klar, wir haben nicht geplant für USA, wir brauchen dich. Habe ich auch nicht gemacht. Gut, vielleicht weiß man nicht, kann man nicht sagen. USA war auch toll.
Aber das McLaren-Angebot auszuschlagen, war vielleicht der größte Fehler in der Formel-1-Karriere, oder?
Naja gut, aber also dafür bin ich heute in einem Stück da. Ne? Das ist auch so sehen. Wert, ne? Also ich würde mal sagen, no regrets, das haken wir ab. Ja. Weil USA war natürlich auch sensationell, weil da habe ich schon, glaube ich, in den USA habe ich einen ganz guten Bekanntheitsgrad, auch eben durch diese IMSA-Jahre, die ich dort gefahren bin. Ja. Und das war natürlich schon, also dieses Jahr mit USA war natürlich klasse. Ne? Wir kamen darüber, stand auf der Scheibe drauf, BMW Motorsport, Die haben gedacht, das heißt British Motorworks, haben die gedacht. Ne? Mhm. Haben wir schnell beigebracht, dass das Bavarian Motorworks Bavarian, heißt. Ja, haben wir genau. Schnell beigebracht.
Hat der BMW berühmt gemacht. Ne?
Mit Jodeln und mit unseren Erfolgen und so. Das war schon eine coole Geschichte, gell, ja. Muss ich sagen. Ne? Wir möchten die auch nicht missen. Gell. So, Gott.
Und der Jochen Herpasch hat ja tolle Sachen gemacht. Ne? Also mit der MGMH, ja, der diese, klar. Allein den M1, den, was richtig. Ja sein großes Baby war.
Das kam ja auch damit dazu, das M1-Thema, ja. Wo ja alle Fahrer mitentwickeln mussten. Mhm. Wir mussten ja in kurzer Zeit 100.000 Kilometer fahren für die Abnahme. Da wurde ein Ronnie Peterson, alle waren da in München, da gab es dann so tägliche drei Stints. Eine Runde waren wir so knapp 400 Kilometer, wo mit dem Auto, mit einem Ingenieur durch die Gegend um Bayern.
Seid ihr durch die Straße gefahren?
Na klar, mussten Straßentest machen, okay. Ja, klar, sicher. Was da alles passiert ist, mussten die Strecke ziemlich ändern, weil wir die ganzen Hühner alle überfahren haben, die auf den Bauernhöfen rumliefen, gell. Und so weiter und so fort. Das war unglaublich, diesen Test zu machen. Aber auch das muss man, der Jochen Herbach, außer dass er eine Motorsport GmbH gegründet hat, die damals lange ihresgleichen gesucht hat, war die Idee mit dem M1, mit der Proker-Serie. Es gibt bis heute das keine Cup-Serie, ne? Die so geil ist wie der M1 Proker-Serie.
Erzähl du kurz, was es vielleicht
war. Natürlich, dieser M1 hat mit den dänischen Rahmen aufgebaut, ein Sechszylinder Reihenmotor drin mit so knapp 400 PS. Gell? Mhm. Und die Idee war dann, in diese Proker-Serie zu machen, im Rahmen der Formel 1 mit den vier trainingsschnellsten Formel-1-Fahrern aus dem Freitagtraining. Das wäre heute ja undenkbar.
Die sind ja alle.
Ich meine, haben natürlich da jede Menge Geld hingelegt dafür, dass die da einsteigen. Das war aber klar. Aber das sollte, heute wird es gar nicht gehen.
Und die würden auch gar nicht sich das mehr trauen, weil sie Angst haben, das Gesicht zu verlieren.
Genau, ne? dass sie da verblasen werden von unseren Kollegen. Ja, genau, ne? Ja. Der Niki Lauda hatte auch sein eigenes Auto. Ich hatte mein eigenes Auto. Wir waren immer festgesetzt. Mhm. Und dann waren noch die ersten vier Startplätze auch für die vier Formel-1-Fahrer reserviert. Ganz wurscht, wie schnell die im Training waren. Ne? Und da gab es natürlich, ja, da gab es die geilsten Manöver in Monaco und wenn Regazzoni vorne mit war oder Andretti, wie er alle gefahren ist. Und dann diese Verbindung aus diesem wirklich tollen Auto mit diesem unglaublichen Sound im Auto mit am Samstag im Formel-1-Wochenende.
Mit den großen Namen. Ne?
Mit den großen Namen.
Und vor dem Formel-1.
Und vor, genau. Richtig, das hat's nie mehr in einem solchen Cup gegeben. Ne? Nie mehr. Das war eine weitere Geschichte, die der Jochen gemacht hat. Dann auch die Entwicklung und Ersetzen des Formel-2-Motors, unzählige Championate. Leider hat es mit der Formel 1 nicht zu seinen Zeiten geklappt. Das war schade.
Stimmt, ja.
Aber ansonsten muss man sagen, der Jochen wirklich, und auch wie er ein Team geführt hat, die Ideen, die umgesetzt, wir haben alle vom Jochen Motz Respekt gehabt. Das war auch einmal der Fall. Ich bin mit Ronnie Peterson auf dem 320 Turbo in Brands Hatch gefahren. 1000 Kilometer Rennen in der Sportwagen-Serie. Und ich habe in den Start gefahren und bin in Runde 3 oder 4, wo sind die Berg runtergerutscht, habe Fahrfehler gemacht, rausgeflogen und das Auto stand über der Leitplanke im Wald. Ne? Da habe ich gesagt, gut, der ist jetzt hin, bin zurück zur Boxenmaschine, habe gesagt, tut mir leid, Jungs, das Auto ist kaputt, einen Fehler gemacht. Ja, okay, und dann sage ich zum Ronny, was machst du, fahren wir heim. Ne? Ich bin zum Flughafen, der Ronny ist nach Maidenhead. Montag um 8 klingelt das Telefon vom Herrn Nerpa-Sekretär, die Frau Petz. Herr Stuck, sind Sie im Lande?
Ja.
Der Herr Nerpa würde Sie gerne mal sprechen. Haben Sie Zeit? So, ja, klar, in München, eine halbe Stunde bin ich da. Ne? Komme ins Büro rein, der Nerpa hat so eine Fresse gezogen. Und dann sagt er, du bist ja gestern weg mit dem Ronny, gell? Das Rennen wurde unterbrochen wegen einem Unfall. Die haben das Auto wieder zurückgebracht. Da war nicht viel dran. Der stand wieder am Start, waren keine Fahrer da. Soll ich nicht dein Ernst? Doch. Und sagt er, wenn du nicht dem Ronny gefahren wärst, den kann ich ja nicht rausschmeißen. Dich hätte ich rausgeschmissen. Aber jetzt muss jeder 10.000 D-Mark Strafe zahlen, gell? Scheiße, gell? Okay, wieder was gelernt.
Die harte Tour,
ja, genau. Richtig. Wobei ich aber, wo ich sagen muss, wenn ich mit dem Ronny gefahren bin, wir waren 5 oder 6 Rennen, wir haben kein einziges Rennen zusammen beendet. Da war genau der Fall, dass jeder nur beweisen wollte, dass er der Schnellste ist. Gell? Okay, ja. Das hat dann Unfälle in Kialami und da und dort. Also mit Ronny war es der Hammer. Der war natürlich als Fahrer für mich schon auch ein Vorbild, weil der Ronny auf allem schnell war, was es gibt. Wurscht, ob es am Tretroller, am Radl war oder sonst irgendwo, der Ronny war einfach.
Erinnert als erstes die Schuhe des.
Ja, das ist ja. Noch etwas Trauriges auch dazu, wie der Ronny in Monza ums Leben kam in der Formel 1, das war glaube ich 76, genau, 76, ja. Da war er am Mittwoch noch bei mir zu Hause mit der Barbara, hat ihn keiner bei meinen Eltern übernachtet. Und dann am Donnerstag nach Montag gefahren. Und dann war er ja, Montag früh war er dann tot.
Genau,
ja. Und seitdem hat meine Mami nie mehr Formel 1 geguckt. Die hat das nie überwunden, dass der Ronny Peterson noch 3 Tage vorher bei uns war. Und dann am Montag war er tödlich verunglückt. Ne?
Das war einer der Unfälle, die dich so ein bisschen zum Umdenken
Ja gut, ich war ja auch mit verwickelt, ich habe auch einen Rad an den Kopf gekriegt. Ich war dann,
glaube
ich, auch
mit. Das war dieser Massencrash.
War der Massencrash und dann sah ich, dass der Runde Auto ist dann explodiert. Dann war er noch mit verwickelt der Vettore Brambilla. Und ich, wie ich durch diese Wolke durchfahre, also
13 Autos,
sind 13 Autos sehe ich, bumm, kriegen einen Rad an den Kopf, aber Gott sei Dank so, dass es mich nur am Helm gestriffen hat. Mhm. Und dann bin ich raus, bin dann dort am Boden gegangen, ein bisschen benommen war. Wir kamen alle ins Streckenhospital. Mhm. Mit Ronny habe ich noch gesprochen, der hat zwar die Beine offen gehabt, aber der hat aber reden können. Der Brambilla sah, da habe ich gedacht, ob der überhaupt noch lebt, das wusste ich gar nicht. Mhm. Und dann ins Krankenhaus, ab. Und da muss ich eins sagen, ich hatte nur einen Wunsch aus dem Krankenhaus raus und bin auf eigene Verhandlung dann abends wieder raus ins Hotel und nächstes Mal war der Ronny dann tot. Ne?
Das war aber eigentlich ein Behandlungsfehler, ne? Weil die den Schock nicht...
Soweit ich das mitbekommen habe, medizinisch haben die da diesen Schock nicht abgewartet, den Schock
nicht zu operiert.
Sondern gleich operiert. Genau. Ne? Und das war für mich schon, also sehr, es gab eigentlich zwei sehr einschneidende Momente, wo ich wirklich überlegt habe, soll ich oder will ich jetzt? Das war mit Ronny und mit Joe Gardner. Mhm. Mit Joe Gardner in Le Mans, wir hatten ja im Monat zuvor in Sebring 12-Stunden-Rennen gewonnen mit dem Bob Aitken auf dem Coca-Cola Porsche. Und dann war der Unfall mit dem Gardner, ich war im Auto. Ich wusste aber nicht, wer fährt. Und da war unheimlich lange Pacecar und dann war es Pacecar zu Ende. Dann bin ich raus, sage ich zum Peter Falk, wer war denn der Unfall? Sagt er, ja, es war leider der Joe, der ist tot. Dann habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr. Da hat er gesagt, du musst fahren, du hast einen Vertrag. Und das war einer meiner, also der und der Moment vom Ronny, das waren sicher die beiden schlimmsten Momente, wo ich gedacht habe, muss es jetzt sein, gell?
Keine Rücksicht drauf genommen, ne?
Nee. Und du musst ja nichts, gell?
Und der Tom Price, glaube ich, der ist auch an ihnen tot vorbeigeschossen, ne?
Richtig, wir waren also mal in Südafrika,
ja,
beim Grand Prix der Dreiergruppe, Lafitte, Price, Stuck, so dauernd gewechselt. Und ich komme eine Runde über die Stadt und Ziel, das ist so eine leichte Kuppe, und sehe, wie plötzlich ein Streckenposten vor mir rüberläuft. Der wollte das Auto löschen, was da links stand, gebrannt hat von, weiß nicht, was von Brett Langer, keine Ahnung, nicht Brett Langer, nee. Ich konnte gerade noch ausweichen, aber der Tom war natürlich direkt im Windschatten hinter mir, der hat nicht gewusst, warum ich ausweiche, hat die Streckenposten getroffen und der hatte einen Löscher in der Hand und der Löscher hat den Tom genau im Kopf getroffen, gell? Leider Gottes. Und dann, ich habe das natürlich im Rückspiegel beobachtet, bin vom Gas und da sehe ich, wie der Tom offensichtlich bewusstlos mit Vollgas total schon den Kopf zerschmiert an mir vorbeigefahren ist und unten eingeschlagen ist, gell? Brutal, gell? Das war schon, da gibt es das, gell?
Wahnsinn, gell?
Das waren so, aber da war es noch nicht, da war noch nicht ganz so, dass ich gesagt habe, das war jetzt, natürlich war schlimm, aber die Momente, wo ich einfach nicht, wo ich nachdachte, ob ich noch weiterfahre, so war Petersen und vor allen Dingen Joe Gardner, waren die schlimmsten Momente, gell?
Der Einstieg in der Formel 1 war 1974 mit Marc. Ja. Hast du ja schon gesagt, das ist ein bisschen Jochen Nerpasch durch die
ja, gut, also Formel 1 kam er dann auch durch ein Glück. Ich war eigentlich gesetzt für die Formel 2, Europameisterschaft, wo ich der Zweiter geworden bin. Und dann ist aber, hat Charrier Marc verlassen und da war der Platz bei Marc frei und die hatten keinen Piloten. Und da sagt der Mosley, der ja mit
recht gut konnte, hat, Team,
sagt zum Nerpasch, können den Stuck doch vielleicht fahren lassen, ne? Und da bin ich da wirklich sage und schreibe, noch nie im Formel-1-Auto gesessen. Erstmal bei der Sitzprobe in Argentinien.
Ja.
Sitz angepasst.
Also in Argentinien war auch das erste Rennen.
Das erste Rennen, genau. Mal rumgefahren. Und da war ich, da gab es hinten so in dem Parco Almirante Braun, gab es ein Doppelrechts. Und habe eigentlich ganz wohl gefühlt, kam aus dem bei der Reutemann und dachte, so, jetzt kann ich heimgehen. Ne? Da bin ich nach dem ersten Training raus, bin zum Reutemann und habe gesagt, Carlos Reutemann, mein Name ist Hans Stucker, mein Young Driver. Can you please help me and show me the track? Dann hat der sein Privatauto geholt, ist mit mir 10-mal rum und hat mir die Strecke gezeigt. Na, toll.
Aber das hat er dir erklärt?
Also mir erklärt, ja. Und dann war ich ja gleich siebter oder achter oder sowas, habe dann diesen Prix Rouge Blanc gewonnen, gell? Dank der Mithilfe vom Carlos. Ne? Aber der wird ins kalte Wasser geschmissen, gell, mein Lieber. Ne?
Unglaublich. Ne? Wie war das überhaupt für dich? Ich habe das mal gelesen, du warst einsam in Buenos Aires, hat's keine, wie nix. Heute hat man eine ganze Entourage dabei mit Masseuren und
nix.
Frau oder was? Robin, du bist alleine da hingeflogen?
Richtig, Robin Hurt, Max Mosley waren da im Hotelzimmer, da saß ich da. Und so Dinge haben, die da kommen. Weil ich auch erstmal in diesem Feld mit so Leuten wie einem Lauda, einem Andretti, einem Carlos Reutemann, einem Carlos Pace. Du erstarrst ja vor Ehrfurcht, ne? Da plötzlich mittendrin zu stehen. Ja. Ne? Aber wenn der Motor läuft, geht es dahin, läuft ja nichts. Ne?
Und wie war das Gefühl? Also du bist das erste Mal in Formel 1 im Training gefahren.
Ich dachte, geht gut vorwärts.
Du hast ja schon gesagt, dass sie sich da außen überholt haben. Aber
geht gut vorwärts.
Geht war gut cool. Vorwärts,
ja. Was mir gut getaugt hat, war, mit leistungsstarken Autos konntest du mit dem Gas lenken.
Du konntest das. Ja, viele andere konnten das nicht.
Weiß ich nicht. Vielleicht wieder mit dem Popometer zusammen, hängt ja. das vielleicht zusammen. Ne? Ja. Hier diesen Sensor zwischen.
Ein paar mehr Nerven im
Winter. Ja, genau. Und da muss ich eins sagen, dass auch da relativ ich mich da zurückhalten musste, da nicht zu quer zu fahren, dass es Spaß gemacht hat.
Aus die haben ja Formel 1 hat einen ganz anderen Lenkanschlag eigentlich.
Klar, das war schon, also es hat schon echt Spaß gemacht. Ja. Wie es davor, musste die ganzen Bremserei auslernen und so und auch Technik. Abstimmen hatte ich ja keine Ahnung. Mit Leuten wie Brambilla im Team haben wir relativ schnell auch da auch mal geguckt, wie das funktioniert. Ja. Aber das Fahren hat schon saumäßig Spaß gemacht. Gell? Und da hast du dich gemerkt, jetzt sitzt im Formel 1 Auto. Es gab so zwei Dinge in meinem Rennfahrerleben, wo ich vorher geträumt habe, Formel 1 zu fahren und einmal Le Mans zu gewinnen. Mhm. Und beides habe ich ja geschafft. Und ich dann das erste Mal Le Mans, das war dann 86, auf dem Podium stand, ich dachte, scheiße, gell? Das war jetzt cool. Und wie ich das erste Mal am Startstand in Argentinien, dachte ich auch, jetzt bin ich der kleine Scheißer da aus Greinau, plötzlich Formel 1 Fahrer, gell? Ja. Cool, ne? Das war schon toll.
Ja, irre.
Ja. Da ist schon ein Gänsehauteffekt. Ne?
Einmal kurz Luft holen, während ich euch unseren Partner der heutigen Folge vorstelle. Es ist immer noch das Retro-Label 70 Love. Mit ihren coolen Tenniskoffern in Rot, Grün und Blau machen sie sich neuerdings wieder auf den Tennisplätzen breit. Und nicht nur da, ich nutze so einen Koffer zum Beispiel auch als Weekender und ich bin selten auf irgendwas so häufig angesprochen worden. Vielleicht mal mit Ausnahme auf meine seit Weihnachten zu eng gewordenen Hosen, auf die mich meine Frau ständig anspricht. Zurück zum Tenniskoffer. Im Januar sitzt das Geld ja immer knapp und da weiß ich Abhilfe. Auf der Seite 70love.de, also www.70love.de, gibt's 50% Rabatt, wenn ihr als Gutscheincode alte Schule eingebt. 50%. Aber das Angebot gilt nicht für immer. Das nur als kleinen Rat mit auf den Weg. So, und zurück zum Podcast. Hier ist er wieder für euch, Striezel Stuck.
Du bist ja vorher auch gar nicht so viele Formel 2-Rennen eigentlich gefahren.
Nee, ein paar. Ich bin 73 ein paar Mal Formel 2 gefahren. Ja. Dann einmal Formel 3 in Hockenheim, aber nicht lang, bis ich da abgeflogen bin. Und da war nicht viel davor. Also es ging eigentlich, heute wäre sowas undenkbar. Superlizenz hat davon gar kein Mensch gesprochen. Ne?
Ja, stimmt. Damals musste man sich ja qualifizieren. Richtig. Und da konnte ja jeder in Formel 1
genau,
kaufen.
Richtig,
ja,
so, genau,
und Gott sei Dank. Wenn er gut genug war.
Easy ne? Times, gell? Ja. Ja. Und dann, was mir auch immer Spaß macht, war natürlich die Reiserei, weil ich habe gern die Welt erforscht. Und wobei ich nicht einer von denen war, der immer dann gleich Sonntagabend wieder heimgeflogen ist. Ich habe, wenn es geht, ein bisschen was drangehängt, was angeschaut und so. Mhm. Habe ich dann nach der Carlos seine Farm da mal eingeladen. Der Carlos heute man da unten in Iguazu und so, war schon toll. Also da hat man schon auch schöne Sachen mitgenommen, von denen ich heute auch noch zehren kann. Da bin ich froh, dass ich das auch gemacht habe.
Das glaube ich. Wie war das irgendwo? Hast du mal, aber ich glaube, das war ein viel späteres Rennen. Das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe es nur gelesen, wo du deine Gagebar bekommen hast und hast es eingetauscht.
In Hockenheim, ja sicher.
Nee, irgendein Formel 1-Rennen, das war dann irgendeine Währung.
Oder nein, pass auf.
Das war nicht Formel 1, ne?
Gut informiert, na, das war mit Schnitzer, sind wir ein Rennen in Nova Lisboa gefahren, in Angola.
Ach so.
Mit dem Schnitzer-BMW. Mit Mario Nisha de Cabral, ein Local Hero. Und diese Strecke war Stadtkurs in Nova Lisboa. Und es war wirklich so, an den Kurven, da gab es kein Lepper, da standen die Einwohner. Da standen die farbigen Einwohner. Das war der Hammer.
Wie beim Rallye-Sport
eigentlich. Für Rallye-Sport. Und wenn der Boxen da war, da bist du hingefahren in die Box, stand so ein Tankwagen, da saßen 10 Schwarze drauf, die haben gepumpt und hast dann einen Tank nachgegeben. Haben wir dann gewonnen auch. Und dann gab es 2,5 Millionen Escudos oder irgend sowas. Habe ich die sofort eingesteckt, nach Hause geflogen. Dann zum Beispiel Weißmann kam dann raus, 250 Mark, gell? Habe ich gedacht, das erste Mal Leben Millionär, gell? Scheiße, war nichts, gell?
Ja, wieder in der falschen Währung.
Das war auch so eine Reise mit Herbert Schnitzer und mit Charlie Lamm, wo du halt, der nimmst du halt Sachen mit, wir haben dann mal auf dem Weg zum Fluss, haben wir mal angehalten, an so einem Fluss, wir Idioten, plötzlich kommen die Krokodile an, das waren ja Touristen, gell? Man weiß, wie schnell wir im Auto waren. Ne? Ja, das hättest du nie gemacht, wenn du da hingekommen wärst. Ne? War schon eine tolle Erfahrung, muss ich sagen.
Okay, gell? Wahnsinn. Okay, machen wir weiter mit der Formel 1. Du bist dann
zwei Jahre im March. Gekommen, ne? Dann war es ja folgendermaßen, genau. Dann ist ja Carlos Patsch. Ich hatte eigentlich für 77 keinen Vertrag. Mhm. Da ging nichts, weil waren ja als Deutsche nicht interessant für die Zigarettenindustrie, als Werbeträger, weil wir hier keine Werbung machen durften. Und dann ist ja leider Gottes Carlos Patsch im Flugzeug abgestürzt, ne? Im brasilianischen Dschungel, bis heute übrigens nicht gefunden worden. Gell?
Okay.
Und dann klingelt das Telefon und da war der Bernie dran. Und sagt der Hans, I need a driver.
Wenn man den am Telefon hat, hat einem schon die Uhr gefehlt. Ne?
Beides.
Also halbwegs.
Ungefähr, ja. Dann bin ich rübergeflogen, dann bin ich in seinem Büro Und dann saß er da und dann haben wir verhandelt und hat er mich gefragt, was, ja, du könntest also für mich fahren die Saison. Und ein bisschen gesprochen über Spesen und so und was ich mir denn als Gage vorstelle. Da habe ich gesagt, na gut, Bernd, ich war letzten Jahr bei March, habe ich gehabt, im Jahr 70.000 Dollar, glaube ich, oder sowas. Gell? Ich meine, im Vergleich zu heute lachhaft, gell. Ich muss meine Mutter ernähren, der Vater war ja schon nicht mehr so gut benannt und so. Mhm. Dann sagt er, 70.000, okay. Plötzlich war, klingt das Telefon, gell. Und Moment, er geht hin, ciao Arturo, Merzario. Ja, okay, still we have the place, okay, how much, yes, okay, I call you back. Sagt Hans, das war Merzario, der fährt für 30.000 Dollar, hast 5 Minuten Zeit. Tja, was machst du jetzt da, gell? Hab ich gesagt, okay, I do it. 30.000 Dollar Jahresgage, Dollar war damals nicht mehr wert, ja. Allerdings dann pro WM-Punkt 5.000 Dollar. Okay, also unterschrieben, gell, schweren Herzen. Scheiße, gell. Also. Aber wer sitzt schon im Prep'em Alpha? Ne? Ich meine, mit John Watson in einem Leading Team, das ist natürlich schon, da steht er,
ja.
War schon toll, gell. Und dann war ja wirklich so, was für mich, erste Rennen war dann Monaco. Ja. Und am Freitag war ich ja im ersten, oder Donnerstag war das erste Training. Genau, Donnerstag war ich ja schnellst im ersten Training. Ne? Hat sich gelohnt. Und dann sagt der Birdie abends, tonight, 8 o'clock dinner. Also wir zwei Dinner. Und dann sagt er, you know, Hans, we have a begin of a good partnership. I want to be fair. I have to tell you something. Also ich weiß denn, ja. Kannst du dich erinnern, wenn wir im Büro warst, dann haben wir über die Gage verhandelt, das Telefon geklingelt. Merzario, sagt er, nichts Merzario. Meine Vorzimmersekretärin. Habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Gell? Aber ich muss eines sagen, der Bernie ist bis heute noch ein wirklich ein guter Freund. Wenn ich was brauche, von Bernie kriege ich alles, wenn ich will. Und er war wirklich total korrekt, muss ich sagen. Also da wurde nicht einmal irgendwie gefragt bei einer Abrechnung, da wurde bezahlt, gell. Und dann auch zum Beispiel das Geld in Bar nach dem Rennen noch ausbezahlt in Hockenheim. Und das war wirklich, also da muss ich sagen, das Jahr war erstens für mich toll, weil es mein erfolgreichstes Jahr war. Mhm. Das war super. Ja. Und auch beim letzten Rennen, Watkins Glen, hat er gesagt, wenn du jetzt hier hingehst, ich hatte ja Polen in Watkins Glen, neben James Hunt. Wenn du das Rennen gewinnst, kannst du zwei Jahre bei mir weiterfahren, weil der braucht einen Ersatzfahrer oder irgendwas und da hat er keinen anderen. Und dann ist mir in der Aufwärmrunde das Kupplungsseil gerissen. Ne? Mhm. Da wusste ich schon, dass das nichts wird. Gell? Okay, gut. Aber es war immer für den Bernie eine tolle Zeit. War wirklich sensationell. Total korrekt, weil ich das auch gelernt habe. Und auch mein erfolgreichstes Jahr. Gell?
Und danach kam dann Shadow.
Dann kam gezwungenermaßen Shadow, ja. Mhm. Weil ich es anders da war. Es war okay.
Und der Teamchef, müssen wir mal kurz drüber reden, war Don Nichols. Oder
Don
so
Nichols,
der?
Ja.
Das war ein CIA-Mann.
Ein was?
Ein
CIA-Mann. Ehemals CIA-Mann, ja, genau. Ein richtiger verschrobener Amerikaner, aber auch korrekt, gut, immer noch super. Und natürlich dann mit Claire Regazzoni.
Ja.
Das war natürlich klasse. Gell? Also mit Jakob war es ganz toll im Team zu sein, weil das auch ein richtiger, guter, super Kumpel war, der auch mal Spaß mitgemacht hat und so. Hat immer gesagt, wenn der kam irgendwo und sagt er, Hansli, wo sind die Meidli, hat er immer gesagt. Da war ein Zimmer, Mädel war da wichtiger wie alles andere. Gell? Das war schon gut.
Sie haben, das war, glaube ich, auch die Zeit, wo Sie Ihre zweite Frau kennengelernt haben. Irgendwo habe ich gelesen, wie Sie die angesprochen haben.
Das war die erste Frau.
Das war die erste.
Okay. Das war, wie wir Sebring 75 gewonnen haben, die 12 Stunden mit BMW. Hat der Nerbasch uns alle eingeladen, noch zwei Tage auf die Bahamas und dann von Bahamas zurück. Und dann durften wir von Bahamas, First Class Lufthansa, gab es einen Flug Nassau, Frankfurt, durften wir First Class fliegen. Der Nerbasch und ich, und da war eben ein recht hübsches Stewardess. Und dann hat sie in der Früh gesagt, guten Morgen, Herr Stuck, haben Sie gut geschlafen, gibt es Frühstück, werden Sie Ihre Eier gern? Da habe ich gesagt, am liebsten gegrault. Da ist die erstmal rot geworden, ich habe mal voll daneben gegriffen, gell? Und habe mich dann entschuldigt dafür und so, aber es war halt schon wieder typisch. Ne? Und dann habe ich mir dann erlaubt, das war kurz vor Ostern, auf den Namen gemerkt, die Adresse rausprobiert, dann Osterüberraschung geschickt und so fing das dann an. Ne?
Geht los, die erste Frau. Ne? Heute hätte die Bildzeitung am Geld gestanden und die ganzen Emanzen hätten da
einen
neuen Hashtag gemacht.
Genau, ne? Ja, genau. Ja, der hätte früher gegeben.
Also, das war früher wahrscheinlich entspannter. Ne?
Ja, das war 75. Ja.
Das war 75, okay. So, und dann kam noch, genau, was ein Jahr bei Shadow, was eigentlich zum Verschenken war. Ne? Und dann war kam das schlechteste Auto überhaupt, ATS.
Ja, da war es halt so, da habe ich dann beim letzten Rennen für Shadow kam der Günther Schmidt und sagte, ich suche fürs nächste Jahr einen Fahrer und du bist der Fahrer Nummer 1. Es gibt keinen zweiten, du bist allein im Team und du hast alle Freiheiten. Du kriegst, hat auch super bezahlt mit so meinem, also im Vergleich zum Bernie hat er, glaube ich, richtig Kohle am Tisch gelegt. habe ich gedacht, eine gute Chance. Gell? Aber da muss ich eines sagen, das war dann wirklich auch mein schlechtestes Jahr, weil der Günther Schmidt, man soll über Menschen, die im Leben nichts Schlechtes sagen, aber er war schon ein sehr schwieriger Chef, der auch selber sehr viel mitgemischt hat, obwohl er, muss man sagen, nicht so viel Ahnung hatte. Er hat gesagt, du musst die Reifen fahren, das und das machen und sowas. Das hat da nicht zusammengepasst. Gell? Okay. Und dann war es so, dass ich im letzten Rennen dann 79 nochmal Fünfter geworden bin, ihm die Punkte besorgt habe für die Constructors Championship und die Mitgliedschaft. Und trotzdem ging es dann nicht weiter. Ja? Also weil ich gesagt, mit dem Auto kann ich nicht mehr fahren, das geht nicht, das bringt nichts. Gell? Weil der hat einfach dann, da kam plötzlich, wir haben vor Silverstone, war ein offizieller Goodyear-Reifentest für die Teams, hat er nicht mitgemacht. Wir haben gesagt, wir machen keine Teste. Günther, wir müssen den Test machen. Ja, machen wir jetzt nicht. Ne? Also es war extrem schwierig. Ne? Okay. War schade eigentlich. Ne? Okay. Weil das Potenzial wäre da gewesen. Er hat eigentlich um Geld ging es da nicht normalerweise. Wenn man was brauchten, hat das gemacht. Aber die Teamführung war halt extrem schwierig.
Und in Monaco wollte er unbedingt seine eigenen Felgen testen, oder?
Ja. Ich sag, warum alles fuhr in der Formel 1 mit Speedline?
Ja.
Gut, er ist ein Felgenhersteller, erfolgreicher. Ja. Ja. Kann man verstehen. Nur ohne das Ding zu testen, die hält schon. Ne? Und dass dann die Felge genau bricht in der Kurve am Hafen, wo das Boot steht mit seinen VIP-Einladungen und das Rad dann platscht vor dem Boden ins Wasser fliegt, ist schon auch relativ lustig. Auf guten Platz liegen, auf guter Punkteaussicht zu fahren. Ne? Das war zum Beispiel sowas. Ne? Das muss man halt nicht machen. Gut, okay. Wir haben es gemacht, wir haben es abgehakt. Und dann haben wir beschlossen, 79 war keine Aussicht auf ein gutes Auto, dann für 80.
McLaren hättest du fahren können nochmal danach.
Ja, da bin ich ja dann ein Rennen gefahren, weil der Prost, glaube ich, der Prost hat sich einen Daumen gebrochen oder irgendwas. Und dann bin ich aber testen gegangen. Ich soll mit Auto gerne vorher testen in Brands Hatch. Setze mich rein, so, das ist ja scheiße. Das habe ich ja gemerkt, das ging überhaupt nicht. Der ist mir bis heute beleidigt, weil ich das gesagt habe. Aber ich habe recht, weil die haben sich beide nicht qualifiziert beim ersten Rennen. Da war dann Long Beach, da war Watson und Steven Sauce beide nicht qualifiziert. Und das Witzige war, der Ron Dennis, der hat das auch am Proker mit rumgeschraubt, also am Auto vom Lauda, bei mir dann ja auch am Jahr drauf. Aber ihm das zu verweigern, mit der Karre zu fahren, den wir nie verziehen, gell? Nie. Dass ihm er sagt, mit dem Auto fahre ich nicht, gell? Das hat er nie verkraftet, gell? Aber in dem Fall war es noch richtig, ne?
Ja, gut. Und auf der anderen Seite hast du ja relativ hohen Preis gezahlt und das Formel-1-Thema war dann ja für dich abgehakt.
Das war abgehakt. Ich bin dann zurück zu BMW. Dann wusste ich, dass da meine guten Wurzeln liegen. Dann kamen dann auch einige interessante Geschichten dann auch auf mich zu. Und das war richtig, auch dann mit Aussicht dann auch zu Porsche zu kommen, war das mit der richtige Weg. Ne?
Aber da waren ja schon ein paar Jahre dazwischen und da war es ja eigentlich so, dass die Presse gesagt hat, Mensch, das ist eigentlich eines Formel-1-Fahrers unwürdig.
Ja, genau.
Da bist du nationale Meisterschaften 6:35 gefahren.
Ja, der Flugplatzrennen, gell?
Ja, genau.
Kirchturm, ja, warum nicht? Mir ging es ums Rennen
fahren. Eben, und das ist ja, das spricht ja extrem für dich eigentlich, dass du gesagt hast, jetzt, das ist mir ganz egal.
Verdient habe ich auch was dabei. Mein Leben hatte genügend Auskommen und hatte wenig Spaß dabei, wieder mal auf dem Podium zu stehen. Ne?
Und die größere Chance zu überleben beim Unfall. Ne?
Das auch, ja. Das muss ich sagen, das habe ich auch von meinem Vater gelernt. Der hat ja auch Höhen und Tiefen gehabt. Und es scheint nicht jeden Tag die Sonne. Das kann nicht sein, auf so eine lange Zeit. Gell? Und da ist wichtig, dass man auch mal Tiefen überwindet, Tiefen durchsteht. Man sagt, gut, das fahre ich mit dem vielleicht zweiklassigen Rennserie mit, aber dann muss auch meinen Job machen. Gas geben muss ich auch. Ne? Und es hat sich ausgezahlt. Ne?
Ja, absolut.
Auf jeden Fall. Ne?
Du bist damit mit Walter Brun im Team gefahren.
Da kommen wir jetzt, wo ich gerade drauf kommen jetzt. Wenn du Glück hast, dann war nämlich bei Schnitzer plötzlich Walter Brun im Team. Und mit dem wollte eigentlich keiner so gern fahren, weil der Walter nicht immer der Schnellste war und weil er recht eigen war. Mir war das wurscht. Der Walter ist ein dufter Kerl, den bringen wir das schon bei. Ne?
Automatenaufsteller aus
der Schweiz. Richtig, Automaten aus der Schweiz, ja, richtig. Und dann kam es ja so weit, dass der Walter dann dieses eigene Auto gebaut hat. Diesen Brun sauber, den er da gemacht hat. Gell? Ein Unding, muss ich ja sagen, ne? Mit dem er dann umgegangen auch ist. Gell? Aber dann waren wir mit dem Auto in Le Mans und da sind ja dem Harald Groß die Hauben weggeflogen und mir die Türen und nichts. Und da war der Walter Brunner dann sauer, sagt er so, und jetzt gehe ich ein Porsche kaufen. Da ist der Walter an dem Freitag in Le Mans zum Jürgen Barth unterschrieben für eine 56er Porsche. Und dann kam ich ja durch das in den Porsche.
Ja.
Und konnte dann mal beweisen, dass ich noch Gas geben kann.
Da bist du ja bei Brun auch noch gefahren.
Da bin ich bei Brun gefahren, sicher. Da gleich mit dem Harald Groß in Spa und dann mit Stefan Belloff in Imola, wo wir das Werksteam geschlagen haben.
Da haben wir Harald Groß gesagt, der war ja, der ist ja vor Ehrfurcht auch erstarrt, als er da mit euch auf einmal im Team war. Und ist dann da gefahren und war ja auch nicht gerade langsam immer. Ne?
Richtig,
ja. Dann gesagt, irgendwann bist du gekommen und gesagt, so Harald, jetzt gebe ich dir keine Tipps mehr, jetzt wirst du mir zu gefährlich.
Genau, so bist du gerade. Der Harald hat ja schon vorher ein bisschen Erfahrung mit dem Auto, hat mir auch da sehr viel geholfen, muss ich sagen, über die ganze Fahrerei und so weiter und so fort. Und erst war ich einmal, ich setze mich in Spa ins Auto und denke mir ja, sag einmal, das ist ja Wahnsinn. Da war der Harald mal, der war schneller 10 Sekunden wie ich, gell. Jetzt ist Schluss, das kann ich einpacken, ne. Harald hat die Mühe gemacht, mir das erklärt, was, wie, wo, und dann ging es plötzlich auf einmal dann. Ne? Das war, er musste ja das Ding halt erst gewöhnen. Erfahrung war da alles, ne. Ja. Aber da muss man sagen, wenn man die schlechten Zeiten auch durchgestanden hat, positiv war, dann Glück haben, kommt wieder mal was Gutes. Ja. Das war dann, dank Brun eigentlich der Beginn meinen zweiten Teil meiner Karriere. Ne?
Und du warst natürlich ein Marketing-Genie eigentlich, was dich selbst anbelangt und auch was das anbelangt, für wen du gefahren bist. Ne?
Danke an meine Eltern. BMW, genau, ja. Dass wir Scheiß gezeugt haben. Ne? Ne?
Ja. Ja. So, aber wir müssen auch über Walter Brun weiterreden, weil das, da habe ich mal so gelesen, dass der so der Erste war, der, sagen wir mal, so Hospitality an der Strecke eingeführt hat und das nicht so knapp mit seinen zwei Frauen und den ganzen...
Richtig.
Also der hat es richtig fahren lassen, oder?
Ja, genau. Ja, Walter hat es gut verstanden. Der hat auch, sagen wir mal, das Händchen gehabt, die richtigen Leute zu holen, wie ein Peter Reinisch von Schnitzer, ein Rudi Walch, den Pauli Hoppala, der aus Bad Reichenhall die Autos gemacht hat und bei GS-Tuning. Der hat es so verstanden, wie das richtig laufen muss und wie so ein Team auch nach draußen zu hin zu funktionieren hat. Durch Hospi, durch Betreuung der Gäste und so weiter und so fort. Da haben wir schon aus dem Vollen gelebt. Das hat er gut gemacht, der Walter.
Gut gemacht. Der Eckart Schimpf hat mal gesagt, der hat mal nach irgendeinem Kuchen gefragt und das hat er dann mit seinem Privatjet einfliegen lassen.
Richtig, ja, genau. Ja, dem Walti war nichts zu teuer, muss man sagen. Gell? Also wenn das Sinn gemacht hat, hat er das auch gemacht. Gell? Also da haben wir nie irgendwie reden müssen, wir brauchen zwei Reifen oder irgendwas und nochmal einen Reservemotor. Das war alles da.
Hast du
das
Kontakt zu dem oder ist der komplett aus der Szene
raus? Das ist ganz, ganz witzig. Also alle, die für ihn weiter gefahren sind, selbst ein Peter Reinisch, der Kontakt ist abgeschnitten. Aha. Der Einzige, der mit ihm kommt, ist der Rudi Walch.
Okay.
Der hat eben noch Kontakt. Aber will auch nichts wissen. Wir hatten vor 2-3 Jahren eine Geschichte mit Volkswagen in Zürich, 14 Tage, und waren immer an dem Flughafen, wo er das Flughafenrestaurant betreibt. Da war ich ein paar Mal drin und gesagt, du, ich bin da abends. Nein, er will nichts wissen, gell. Er will nichts wissen.
Tatsächlich. Er ist jetzt ein bisschen als Musiker auf Silberhochzeiten unterwegs oder sowas und spielt Saxophon.
Das weiß ich nicht. Schade eigentlich, weil wir haben zusammen tolle Zeiten verbracht. Ja. Gell? Ich war ihm unheimlich dankbar dafür. Ich habe ihm dann auch mal von mir ein Buch geschickt, das kam zurück. Gell?
Okay.
Aber weil es ja, kommt auch drin vor, der wollte nichts mehr. Muss man respektieren. Ne? Ja, vielleicht gibt es wieder. Und jetzt kommt das Allerbeste. Letztes Jahr im Sommer drehe ich mit der Marianne Kreuzer von Bayern 3 eine Home Story und wir fahren mit dem Käferkabel bei mir am Skizbüller Horn rauf. Gell? Mhm. Und wie ich oben ankomme, steht dann eine Blonde und sagt: Ja, Striezel, sieh aus! Steht die Martha oben, Schnurzeli, die Ex-Freundin von Walter Brun. Die war im Holiday da. Gell? Die hat auch keinen Kontakt mehr, sehen, genau das Gleiche. Gell? Die Zeiten sind auch durch. Verrückt, ne?
Du bist das, ne? So, und dann kamen die tollen Porsche-Jahre. Und dann kam irgendwann der Anruf von Ferdinand Piëch.
Nee, da kam nochmal BMW dazwischen.
Ja, stimmt, natürlich, ja klar.
Da kam dann die Entscheidung, BMW Le Mans machen will mit dem Williams-Auto, mit dem V12-Motor. Mhm. Und da gab es einen Anruf von Karl-Heinz Kalbfeld, damaligen Marketingchef, den ich schon früher kannte. Und da haben wir uns getroffen bei mir im Stangenwirt in Tirol und da hat er mir ein Angebot gemacht. Und als Entwicklungsmensch mit dem Auto, mit was sie alles vorgesagt hat, wieder mal perfekt gepasst. Ne? Mhm. Und da haben wir alles schnell einen Vertrag gemacht und dann ging das los mit der BMW-Geschichte da. Das lief ja super. Mhm. Da bin ich leider dann ein Jahr zu früh raus, weil im ersten Jahr mussten die Autos ja zurückgezogen werden in Le Mans wegen den Radlagerschäden, die wir da gehabt haben. Mhm. Und da war im zweiten Jahr war ich schon weg. Da war ich noch dabei. Aber das Auto hat dann gewonnen, das eine Auto. Ich bin da gar nicht mehr gefahren. Und dann, wie gesagt, kam 2006 der Anruf vom Dr. Piëch. Das heißt, ich war auf seinem Geburtstag auf
2006 nicht.
Mit den BMW-Geschichten
war später.
Ende 90er
Jahre. Genau, nee, aber ich meine 88. Da bist du auch schon mal für Audi diese Imsa-Geschichten gefahren.
Ja, natürlich, na klar. Dann kam der vollkommen richtig, der Piëch, der erste Piëch-Anruf.
Ja.
Richtig, genau.
Dann warst du doch bei Porsche, dann Piëch die doch ausgeliehen, ne?
Richtig, so, genau. Jetzt haben wir den Dreher verstanden, genau. Und dann sagt er, ja, wir wollen nach Amerika gehen. Wir wollen dort mal beweisen, was Audi kann mit dem Transam-Auto und ob ich da ein paar Rennen fahre. Also super, gerne natürlich. Und das war der Beginn auch einer tollen Zeit. An der Zeit einmal habe ich auch Audi gelernt, Audi, die wirklich einen perfekten Job gemacht haben. Mhm. dann mit Walter zusammengetroffen zum ersten Mal, richtig als Teamkollege, als Fahrer auch, der uns da wieder dann seine ganzen Erfahrungen hat in dem, aus der Rallye-Zeit mit dem Quattro in den Rennsport gebracht hat, bei unzähligen Tests und weiter, akribisch, der hat ja von jedem Test, hat der alles aufgeschrieben, auch aus der Rallye-Zeit, der wusste, wenn irgendwas war, unter Übersteuern, was der machen muss, Antriebsverhältnis und so, toll, auch vom Fahren her sensationell, gell. Und dann sind wir in den USA mit dem Transam-Auto und haben da den haben wir mal gezeigt, was Audi bedeutet. Ja, hat schon Spaß gemacht.
Ne? War das mit dem Piech?
Der Piech hat natürlich dann hat das Ganze überwacht, aber der war, glaube ich, keiner mehr, war nie dabei.
Aber das war keiner, wo du dir deine Streiche erlaubt hast.
Nee, da wusste ich schon, was da los ist. Gell. der Piech war schon natürlich auch früher für mich eine kannte Persönlichkeit, der 17er Porsche, was der gemacht hat. Ja. Und man hat gesprochen im Büro miteinander und so, aber immer sehr distanziert, mit sehr viel Respekt, bis heute noch. Gell. Mhm. Also jedes Meeting, was ich mit Professor Pirch hatte, werde ich nie vergessen, weil es immer sehr konstruktiv war. Mhm. Es war, du durftest eines machen, bei ihm durfst du nie einen Blödsinn erzählen. Wenn du was nicht wusstest, lieber gar nichts sagen. Mhm. Denn wenn du einen Schmarrn erzählt hast und es kam raus, warst weg. Ja. Das ist jedem passiert, gell. Also der einen gesagt hat, das muss man wirklich sagen. Gell. Okay. Das war eine persönlich, für mich eine der größten Persönlichkeiten, die ich in meiner Karriere überhaupt kennenlernen durfte, für die ich auch arbeiten durfte, ohne jeden Zweifel. Gell. Ein Visionär ohne Ende, gell, der, also ich werde es zum Beispiel nie vergessen, wie wir dann gesagt haben, wir wollen das DTM mit dem Audi V8 fahren. Da habe ich gesagt, ja Professor, mit dem Auto? Na, was erlauben Sie sich, hat er gesagt. Und recht hat er gehabt, ne? Weil ja, er hat schon stimmt, ja, genau, das ist auch, einfach so. Gell, richtig,
geworden, ne? Ja. Und dieser Insa GTO, was ja eigentlich, das sollte die Marke ja so ein bisschen in Amerika berühmt machen. Das
war der Transam zuerst, ja.
Genau, ja.
Genau, das lief ja ganz gut.
Das war ja ein Auto mit 700 PS nachher. Ja,
sicher.
Oder 750.
Wobei der GTO, der würde heute noch die Zeit passen. Das Auto war dann mit dem Rohrrahmen. Und das war
der klingt, ne, wenn der abbläst, der Turbo.
Ja,
und
die da war ja das jemals breiteste gelenkte Vorderrad drauf von Goodyear, was es bis heute gegeben hat, ne?
Ja.
Ja, sicher. Wir brauchten ja richtig Grip auf der Vorderachse auch, ne? Und das Auto war wirklich, ab und zu kann ich mal fahren bei irgendwelchen Klassikveranstaltungen, gell? Aber das ist heute noch konkurrenzfähig, gell? Der Hammer, das Ding, gell? Ja. Absolut. Und das Tolle war natürlich dann, wenn die ganzen, teilweise noch leistungsstärkeren Corvetten oder Mustangs dann nach Drittel des Rennens ihre Hinterreifen verglüht haben, da haben wir erstmal losgelegt. Ne? Wir haben ja auf vier Räder verteilt, die ganzen Geschichten. Ne? Ja. Das war gigantisch. Ne? Ja, und dann sowieso, ich meine, ich muss eins sagen, in meiner ganzen Karriere, die auch mit angefangen 75 mit USA, mit BMW, waren immer die schönsten Rennen, die schönsten Zeiten, weil da die Amis, die Kollegen, mit denen du fährst, die verstehen auch, wenn das Rennen zu Ende ist, dass du auch da Spaß machen kannst zusammen. Mhm. Ne? Das war halt toll. Ne? Da bist du mit der Kollegen wie in der Skifahren gegangen nach Espen oder da hast dich getroffen irgendwo in Mai mit zum Wasserskifahren und so. Das war wirklich eine verschworene Gemeinschaft, ne? Toll.
Aber ihr seid schon extrem unterschiedliche Typen, oder? Walter Röll und du? Also er ist ja immer so der Asket und ich meine, das bist du ja auch, aber du hast da.
Ne, der Walter ist halt nicht der Gaudi-Bursch, ne?
Das war aber anders als mit Dieter Quester wahrscheinlich.
Ja, natürlich, ja, klar. Ich meine, da gab es ja auch schon eine gute Geschichte, muss ich sagen. Aber der Walter war halt immer etwas zurückgezogen. Wir haben einmal eine Geschichte gehabt, da sind wir in Nordamerika sind wir gefahren. Und ich hatte damals auch eine Bekannte, das war die Tochter von John Greenwood, dem Corvette-Fahrer, gell, wurde ein bisschen Tingeltangel gehabt. Und die hatte wiederum einen Freund, der hatte da in Nordamerika an einem See ein Boot zum Wasserskifahren. So weiter kommt mit, gehen Wasserski, dann kommst du mit. Ja, komm da mit, hat er gesagt. War eh schon gut, weil er nicht Radlfahren gegangen ist. Ne? Dann waren wir so viert auf dem Boot und irgendwie mussten wir zurück, weil Training war. Jetzt hat aber der Skipper nicht mehr gewusst, wo er hin muss. Weil wir haben damals versehen den See gewechselt und waren auf dem anderen See. Und da kam es zum spät zum Training. Das war für den Walter natürlich eine Katastrophe. Das war das für uns beide natürlich, gell? Aber das gibt's hier nicht so was, gell?
Aber wo du das sagtest mit Walter, mit den Aufzeichnungen, da habe ich einen Freund von mir, Ingo Stimming, der restauriert so alte Porsche, der hat mal einen Rallye-Wagen für den Walter aufgebaut. Und Manfred Rugen, der hat den Motor gemacht und Getriebe und hat ihn angerufen und gesagt, du Walter, Rallye Köln-Ahrweiler, was willst du da für eine Getriebeübersetzung haben? Und gesagt, ja, warte, das.
Sein Buch aufgeschlagen?
Ja, genau. Und gesagt, ja, okay, passt so. Und dann hat er geguckt, gab's nicht, die Getriebeübersetzung. Ne? So, dann hat er bei Porsche angerufen und hat gesagt, ja, die Getriebeübersetzung muss ich bauen. Was ist denn das für eine? Wo wurden die verwendet? Dann haben wir gesagt, die haben wir einmal extra gemacht für Walter Röll. Dann hat er gesagt, na danke, servus.
Das war toll. Wir haben ja sehr viel in Ledenon in Frankreich getestet. Und da war auch dann mal Regen, Gott sei Dank. Und sagt der Walter, wir brauchen jetzt wir konnten ja die prozentuale Abstimmung, Vorderachse, Hinterachse, konnten wir teilweise sogar bis 80-20 regulieren. als 20 vorne, 80 hinten. Ne?
Von Antriebskraft, Antriebskraft her.
Ne? Okay. Wir brauchen ein 20-80er System. Das musst du halt dann bauen bei Audi. Ne? Und es hat dann funktioniert wie die Sau. Ne? Der hat es weggewusst. Also war schon gut.
Und
ne?
Habt ihr von der Autoabstimmung her so das Gleiche haben wollen? Leicht übersteuern oder wie?
Also wir war so, der Walter, Gott sei Dank, ist auch einer, der untersteuern nicht mag. Mhm. Gott sei Dank. Und mir ist auch recht, wenn sie untersteuert. Und wir kamen da wunderbar zurecht. Und ich hab auch gewusst, dass ich am besten das lerne, was der Walter fährt, weil der es am besten kann. Okay. Das war eine gute Entscheidung.
Und ihr seid ja beide ungefähr gleich groß. Ne?
Also richtig. Ja, das war klasse. Im Sitz war das gut. Ja. Ein bisschen eng beim Fenster ein- und aussteigen, aber so hat es gepasst. Ne? Und die Rennen weiter waren klasse. Ne? Das war super, weil der war perfekt unterwegs. Ne?
Ja. Ich glaube, der Peter Mücke hat noch eins von euren Autos stehen.
Hat er,
genau. Da war ich neulich auch. Hat mir das gezeigt.
Und der kann aber nicht anlassen, weil er keinen Computer hat. Der hat keine Blackbox. Ne?
Ach so, das brauchst du.
So viel ich weiß.
Okay.
Habe ich mal gehört, gell? Weiß ich nicht.
Wahnsinn, ne? Ja. Heutzutage, was man da alles braucht. Und da ging es ja los irgendwie. Und dann seid ihr. Und dann kam die DTM, die coole Zeit, was du gesagt hast.
Ja, dann hieß es, dann wollten wir ja eigentlich dann 90 beide, jeweils mit einem 90er Audi IMSA Pikes Peak fahren. Mhm. Das war geplant. Da waren wir schon trainieren im Sommer, im Monat, haben wir weiter mit Pikes Peak gezeigt und so. Und dann kam auch plötzlich in Amerika diese Geschichte, wo die Frau mit einem Audi im Parkhaus Rückwärtsgang aus Versehen reingemacht hat, übers Kind drüber gefahren ist.
Okay.
Dann fing die Zeit ja an, wo du zwischen normalen N und P und Drive erst einen Knopf drücken musst. Das hieß Unattended Acceleration, hieß das, gell? Und so wurde alles auf Audi gemünzt. Da waren dann Parkhäuser, wo Schilder waren, keine Audis und so. Das war also für Audi der Super-GAU.
Und die Amerikaner wieder sehr
wieder hochleben lassen,
genau. Überdramatisiert reagieren.
Und dann wurde entschieden, Amerika-Aktivitäten streichen, wir machen DTM. Ich dachte mir, na bravo, mit dem V8, das wird gegen 190 Mercedes, 3er BMW, ne? Halt nicht wissend, was Audi alles kann. Ne?
Und das waren alles Vierzylinder, ne? Die 190er, der 3E30.
Und da muss ich sagen, da war der, die 90er so, war der ein neben 85, 86 mit Porsche ein absolutes Highlight, gell? Weil dass wir da gleich in Zoll, ersten Rennen, Platz 3, wir waren ja im Nu die Publikumslieblinge, gell? Im Nu wirklich.
Die haben euch ja Handicaps reingepackt mit Gewicht und allem.
Ne? Das wurde alles, hatten die alles in der Hand gehabt, gell? Also da habe ich schon auch gedacht, also Audi, ich muss schon sagen, Kompliment.
Das hat, glaube ich, 370 Kilo hat das Auto mehr gewogen als der 190er.
Ne? Ja, Wahnsinn.
Das muss ich mal vorstellen, ja.
Nee, aber um den Nova rum und den Greiner rum und die Leute, auch Dieter Bascher natürlich auch als Chefingenieur, die haben nicht nur in der Rallye einen super Job gemacht, auch mit den Autos waren die einfach perfekt, muss man sagen. Gell. Das war sensationell, gell. Und hat riesen Spaß gemacht.
Ja. Und da warst du aber auch, so, glaube ich, als Meister auserkoren. Die anderen sind so ein bisschen für dich gefahren. Ne? Und,
ja, danke, muss ich sagen. Ja, das war für mich dann die Hauptaufgabe. Das war auch dann ja wiederum eine Geschichte, wo dann schon Professor P. gesagt hat, wir wollen, dass sie da ordentlich abschneiden. Mhm. Haben sie Zeit? Machen sie Ansatz? Nein, mache ich nichts. Hatte dann Priorität. Deswegen konnte ich auch dann nicht im zweiten Jahr dann nochmal in Amerika, war ich ja Supercar-Champion. Das ging auch dann nicht, weil ich mich da konzentriert habe, Gott sei Dank. Und dann lief das so, dass ich Meister geworden bin. Mit allem Glück und mit Hilfe von Audi und ein bisschen Fahrkönnen auch. Ja. Und natürlich mit der Hilfe von einem Frank Gelinski, von einem Walter Röhrl, die mich da unterstützt haben. Das war schon klasse.
Aber das war jetzt gar nicht die ganze Saison nötig, aber es gab ein Rennen und das war das große Chaosrennen in Hockenheim. Ne?
Richtig.
Ganz zum Schluss, wo jede Hilfe notwendig war.
Das stimmt.
Erzählt, da ist ja sogar Michael Schumacher mitgefahren. Ne?
Stimmt, ja. Ich habe sogar Michael eigentlich den Sieg zu verdanken, weil der dir den Cecotto in der ersten Kurve abgeräumt hat.
Also Johnny Cecotto ist M3 gefahren.
Michael Schumacher. Richtig. Der Markt, der 190er Mercedes.
Ja, genau, aber nur als richtig. Gastfahrer.
Nur als Gastfahrer, ne? Natürlich, ja. Also, genau.
Ist aber auch
und da war der Cecotto, glaube ich, auf Pol. Und der Schumacher war irgendwo Dritter oder Vierter. Und
da gab es doch so einen Riesenskandal im Nachhinein, weil doch der Schumacher gesagt hat, die schieße ich ab oder irgendwie sowas. Irgendwo hat er so einen Spruch aus Spaß gesagt.
Das war
angeblich aus Spaß. Und dann ist genau das passiert.
Und
der ist ja außenrum an x Plätzen vorbei, wo man eigentlich, und hat genau den Cecotto getroffen.
Richtig, genau. Kurve, ne? Das war dann günstig natürlich.
Und der Führende.
Und dann gibt es halt noch eine Geschichte dazu, nachdem der Cecotto dann weg war, hatte ich hier eigentlich ein leichtes Spiel. Und dann war, glaube ich, zwei Runden vor Schluss, ist ein überrundeter Teilnehmer bei der Schikane 2 durchs Kiesbett gerodelt. Und die ganze Strecke war voll mit Steinen. Gell? Ich musste ja da drüber. Und plötzlich war es unterm Auto ein schleifendes Geräusch. Was ist jetzt los? Gell? Gottes Willen. Gell? Ich hatte keinen großen Druck von hinten, dann zu Ende gefahren, gell? Mhm. Dann gar nicht mehr dran gedacht bei der Siege. Und dann ruft drei Tage später, ruft dann der Franz Braun an, der Werkstattmeister, sagt, du Stucki, komm mal, Ingolstadt, zeig dir mal was, gell? da hat sich einer von den Steinen zwischen die Kardanwelle war aus Carbon und dem Kardanhaus reingeklemmt und hat die Kardanwelle schon drei Viertel durchgeschliffen.
Ach so, die
hätte keine Krass. Runde mehr gehalten. Dann wäre ausgefallen, wäre ich nicht Meister geworden. Ne?
Wahnsinn,
ja, muss man natürlich. Ja.
Wahnsinn. Und selbst Klaus Ludwig konnte ich nicht von der Strecke
bürsten. Nee, das, ne, der Klaus hat also mal versucht anzuschubsen. Gell. Aber er gesagt, der Saupreis habe ich dann beschimpft hinterher. Gell. Aber das war dann schon, nee, das waren dann so witzigerweise auch so Tage, dann hast du Glück auch gepachtet, gell?
So, jetzt musst du noch so ein paar Geschichten unbedingt erzählen von also wie das war mit Poldi von Bayern, Gerhard Berger, Dieter Quester, das waren, also ihr wart ja so
Team. Das war immer zum Beispiel auch. Ich meine, das war halt, es gab wirklich Teams, die drei zusammen im Team geht nicht, gell? Weil das ist ja nur, wenn der nur Plätze gemacht, dann wird sich nicht konzentriert und nichts, gell?
Der Charlie Lamm hat ja auch mal ein paar Ansagen
gemacht. Ja, der Charlie, den haben wir immer sehr respektiert, gell, ja. Muss ich sagen, weil er auch gut war und er war eine Respektsperson, der hat schon für Ordnung gesagt, gell? Aber wenn Geschichten, da kannst du dich abendfüllen erzählen. Gell? Ich meine, was da gegenseitig in Helm, Käse rein und dann Schuhe versteckt und das halt weg und was der Teufel was. Oder wie ein Quester auf dem Zimmer gewohnt habe in Sebring, habe ich seinen Laufschuh auf dem Ventilator oben hingelegt, konnte nicht laufen gehen und so. Gell? Also es war immer irgendwas los. Gell? Auch mit der Dieter hatte auch mal den Altweg, glaube ich, ins Auto eingesperrt in Spar. Wie war das? Da hat komm mal schnell, ich muss dir was zeigen, dass er losgefahren war. Das hast du einfach eine halbe Runde mit drin oder irgend so.
Ja, genau. Ja, ja.
Also das waren schon die, wenn es heute machst, sperrst du dich ein, gell?
Ja, unglaublich, ja, was da möglich war. Und auch
richtig.
Um wie viel mehr Geld es vielleicht heutzutage geht. Ne?
So, das ist aber überall so. Ja. Das ist ein Zeichen der Zeit. Gell? Der Kommerz steht hin, Kommerz und Marketing spielt eine große Rolle. Ich meine, wir haben damals auch für BMW, für Audi schon positive Botschafter waren wir. Aber es war nicht Marketing gesteuert. Ne?
Das ist ja das Problem heutzutage. Ne?
Kind, das ist
die Leute reden da auswendig gelernte Floskeln. Und ich meine, da musste ich direkt schmunzeln, nachdem ich Harald Groß interviewt habe, dass der als ehemaliger Puffbesitzer immer noch Gesicht für BMW sein kann. Das musst du mir heutzutage vorstellen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sebastian Vettel abends nach dem Rennen die Noten abkassiert.
Das ging heute nicht. Weil wir müssen ja froh sein, so Leute haben wie einen Max Verstappen zum Beispiel, ja. Einen Lewis Hamilton, oder einen Daniel Ricciardo, die sich nicht verbiegen lassen. Ja. Weil das ist ja heute schon leider schon manchmal schade, gell? Ich sehe es ja ab und zu in der Formel 1, was ich so schade finde, ist, wenn dann Training zu Ende ist, da stehen am Astrum Fahrlager 100 Leute, die warten schon 3 Stunden, da halten die wenigstens mal an. Die können mal ein paar Karten vorschreiben. Ja. Ein Verstappen, der kommt abends um 10 in Schönberghof und mit seinen Holländern, gell? Oder auch ein Hamilton macht das gut, oder auch ein Danny Ricciardo macht das toll, gell? Das gehört doch dazu.
Ja.
Das muss man einfach wieder lernen. Die Formel 1 muss mehr zum Angreifen wieder werden auch. Ne?
Ich meine, der Lewis Hamilton, das ist natürlich marketingmäßig für Mercedes das Beste, was passieren kann.
Genau, richtig.
Muss ich sagen. Ja, auch wenn ich jetzt persönlich, bin jetzt kein Riesenfan von ihm, ist vielleicht ein bisschen zu viel tätowiert, aber im Endeffekt
ist er schon gut. Ne? Ne? Er macht das gut.
Mega, also von der ganzen Show her und von der Leistung, die er bringt.
Wenn du auch einen Toto Wolff hörst, den ich recht gut kenne, der sagt, der Hamilton ist mega. Der muss auch schon mal eine Ansage vom Niki hat er bekommen oder so. Gell? Aber trotzdem ist der unersetzbar. Ne? Fängt man aus dem Himmel schon an, wie er halt ausschaut. Ne? Ja. Ist halt schon was extra. Das ist doch gut.
Ja.
Ist doch gut.
Super.
Ne?
Super.
Genau.
Wie siehst du die Zukunft des Motorsports? Bist du DMSB-Präsident? Jetzt hast du ja sogar, ein bisschen mit Lenken, oder?
Ja, aber es ist schwierig. Also ich finde schon, dass wir jetzt aufgrund dieser ganzen allgemeinen Diskussion mit dem Auto, mit E-Mobilität und tralala und Umwelt, schon auch im Motorsport aufpassen müssen. Wir müssen jetzt nicht alle mit Hybrid rumfahren, wir müssen auch nicht alle mit E rumfahren, das ist eine interessante und spannende Alternative, die Formel E zu anderen Sachen. Aber ich glaube, was wir im Motorsport machen müssen, müssen den Motorsport versuchen, etwas kostengünstiger zu machen. Ich glaube nicht, dass in puncto Formel 1 die Konzerne in den nächsten Jahren 400 Millionen plus ausgeben können, um Motorsport zu betreiben. Und ich finde, wir müssen gucken, dass wir den Motorsport spannend machen, gell? Und zum Anfassen machen. Es kann nicht sein, dass 20 Autos eine Weltgeschichte fahren für eine WM und davon können 4 gewinnen. Ja. Da ist ja jetzt Liberty dran mit Chase Carey und Sean Brestes und den Kollegen, dass sie da den richtigen Weg gehen, hoffentlich. Mhm. Wir haben, was Gerhard Berger macht, ist perfekt mit der DTM, mit seiner Richtung, die er einschlägt. mit teilweise Hybrid, mit vielleicht mal irgendwelche geilen E-Autos oder so. Ja,
ja. Aber vielleicht muss man es fast ein bisschen entkoppeln von der, früher hieß es ja immer, wir entwickeln für die Serie. Heute sind die Autos, wir entwickeln selbstfahrende Autos.
Das gibt schon lange nicht
mehr. Das gibt eigentlich diese ganzen Fahrhilfen streichen, meiner Meinung nach.
Das ist ja das, genau. Aber das fängt ja an, warum haben wir in der DTM als erstes gerne mal diesen Heckflügel verboten? Ne?
Ja.
Weil es ist ja Quatsch, das ist ja gegen jede menschliche Erziehung. Ja. Ich fahre hinten nach, mache einen Flügel auf und fahre vorbei. Braucht kein Mensch. Ne? Dann lieber, ich habe einen Turbo, habe Overboost, da kann ich mir das einteilen. Das ist eine gute Geschichte. Mhm. Gell? Und dann finde ich auch zum Beispiel, was wichtig ist, dass wir diese Wochenenden komprimieren. Wir müssen auf die Fans hören. Was wollen die Fans? Die Fans wollen nicht 3 Tage auf dem Plastiksitz hocken und das anschauen. Das müssen wir vielleicht 2 Tage, vielleicht sogar, wie die Formel E macht, 1-Tages-Events. Du kommst in der Früh, hast ein Rennen, gehst nach Hause, hast Samstag diesmal und Freitag dies machen. Gell? Ist ja auch für die Fans ein Kostenpunkt.
Ja, ne? Die Formel E hat natürlich den Vorteil, die kommt zu den Fans. Ne? Und
richtig, natürlich. Klar, Rennstrecke in Metropolen. Ja. Ich finde zum Beispiel, wir haben mit Gerhard auch schon ein paar Mal diskutiert, brauchen wir 10 Rennen. Vielleicht machen wir nur 7 und machen aber Motorsport, richtige 7 Motorsport-Erlebniswochenenden, wo noch was anderes mit dabei ist. Gutes Rahmenprogramm, Rallycross zum Beispiel oder was anderes, dass man den Leuten, dass man nicht 10-mal am Wochenende im Jahr hin muss, sondern vielleicht nur 7-mal und dafür aber richtig Programm hat. Das sind alles Dinge, auf die man ein bisschen mit achten muss. Mhm. Ich finde zum Beispiel sehr gut, dass wir jetzt reden von so synthetischen Kraftstoffen, finde ich gut. Mhm. Hybrid macht für mich Sinn, weil das kann man auch als zum Überholen benutzen. Das ist, warum nicht? Da kann man sogar was für die Serie mitentwickeln. Das ist klar. Wie gesagt, die Formel E auf ihre Art und Weise für mich interessante Alternative, wird die Formel 1 nie ersetzen, aber es ist eine andere Richtung, wo die Fahrer und die Autos sind nicht leicht zu fahren, müssen auch mit der Energie haushalten, finde ich kein schlechtes Ding. Und da sind wir am richtigen Weg, wir müssen nur vernünftig machen. Gell?
Okay. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Fährst du noch klassische Autos eigentlich oder hast du irgendwie klassische Autos aus Karriere?
Ja, gut. Hast
du mal den 2002, ne?
Ja, also es ist ja so, ich bin 2000. Oder 2001 in Laguna Seca ein Oldtimer-Rennen gefahren, den 79-30 von Mark Donio mit 1000 PS.
Okay.
Und da habe ich entschieden, das war ein One-Off. Also Klassik-Rennen, wo es in die Wurst geht, fahre ich nicht. Weil ich habe das Motorsport überlebt, 43 Jahre lang, bis hier in einem Stück. Mit so einem, also nicht, weil ich Schiss habe, weil wenn da irgendwas abbricht und wenn du wirklich abfliegst, dann bist du aus. Das wäre schade drum. Ja. Dann mache ich auch noch Historie kaputt, die vielleicht unwiederbringlich ist. Fahrt das Auto Union oder so ein Porsche. Wenn ich sowas mache, setze ich mir rein und fahre eine Parade, dass von mir aus höchstwahrscheinlich nichts passieren kann. Also das ist kein Ansatz, einen Wettkampf zu machen. Damit fahre ich gut. Ich fahre gerne Klassik-Rallys, ich fahre mal gerne Demo mit einem Audi 90 oder mit Papis Auto Union. Mhm. Ich habe einen BMW 700, einen 60er Bar, ich habe einen 51er Käfer, einen alten, mein Baujahr, solche Dinge. Aber es ist halt zum Spaß. Ne?
Aber nicht mehr auf Vollgas. Wenn du mit Papis Auto fährst, den Auto Union, was ist das für ein Feeling oder was ist das Wort für ein...
Das ist, jetzt wenn ich schon denke, Gänsehaut-Feeling, weil ich habe seine original alten Brillen, ich habe seine Handschuhe, seine Lederkappe und immer wieder da drin zu sitzen und zu wissen, da saß er drin mit seinem Hintern und dann, wenn du diesen Auto hörst, spürst diesen 16er, wie das Ding geht.
16-Zylinder.
Ja, sicher, wie schwer der zu fahren ist mit diesen dünnen Reifen, gell. Also überleg, dass die auf der Avus 400 gefahren sind, gell. Oder 3 Stunden Grand Prix am Nürburgring. Helden. Könnt ihr heute keiner. Nee, garantiert.
Glaube ich, ja.
Muss man einfach sagen, Chapeau, gell.
Ist das schwer, körperlich anstrengend?
Ja, natürlich.
Trotz des großen Lenkrads ist das.
Ja, sicher.
Ja. Wahnsinn.
Papa hat mir oft erzählt von den Schwülen, die er in den Händen hatte. Oder da ging ja auch die Wasserrohre.
Ja, stimmt.
Ging er seitlich vorbei. Ne? Die Füße verbrannt und so weiter und so fort. Dann hat er einmal, die Ellenbogen stehen ja über das Cockpit raus, hat sich vom Reifen ein Stück vom Protektor gelöst und hat den Ellenbogen zertrümmert. Und da bekam er dann von Professor Lexer ein Elfenbein. Ellenbogengelenk rein. Sagen Sie, wo später keinen Rheumatismus gehabt hat. Gell? Wirklich. Wahnsinn, gell?
Ja, echt Wahnsinn.
Schon verrückt.
Jetzt kommt meine letzte Frage. Dann haben wir es schon. Wenn du mal angenommen, der Sprit geht wirklich irgendwann aus. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so in naher Zukunft. Aber jeder kriegt sein letztes 50 Liter Fass Sprit auf den Hof gerollt. In welchem Wagen verfährst du es und auf welcher Strecke?
In welchem
Auto Benzin. Und auf welcher Strecke? Ja, das letzte 50 Liter Fass Benzin. Also angenommen, der Sprit wird ausgehen.
Das ist ja furchtbar.
Ja, das wäre furchtbar, aber ich hoffe nur.
Wie weit das war? Also, da werde ich mit Sicherheit ein paar Liter in meinen 51er Käfer einfüllen, ja. Weil das ist mein Geburtsjahr. Kannst du immer sagen, wer schaut besser aus? Dem würde ich es nochmal geben. Und dann werde ich mir vielleicht das leistungsstärkste Auto nehmen, was es gibt. Vielleicht so ein Bugatti Chiron. und noch einmal so schnell von München nach Frankfurt fahren und wieder zurück, wie es geht.
Okay. Ja. Okay. Striezel, vielen das Dank wär's. Für deine Zeit.
Immer gerne.
Toll, hat viel Spaß gemacht.
Ja, ebenfalls. Ich will nur zurückgehen.
So, das war Striezel. Ich glaube, irgendwann muss ich dieses Trio Infernale aus Striezel, Stuck, Poldi von Bayern und Dieter Questa nochmal zusammenführen. Übrigens, in Folge 7 habe ich bereits mit Dieter Questa gesprochen. Falls ihr sie noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Nächste Woche habe ich einen Designer zu Gast. Er war mit seiner Firma in den 80er und 90er Jahren einer der größten Porsche-Tuner der Welt. Das ein oder andere Top-Ass in den Autoquartetts, die ich so auf dem Schulhof gespielt habe, ist seiner Feder entsprungen. Ich erinnere mich gerne an den sagenhaften König Competition auf Ferrari-Basis. Und auch heute noch steht er für extrem maskuline Autos auf McLaren oder Ferrari-Basis, um nur mal einige zu nennen. Freut euch auf Vittorio Strohseck. Ein Interview, das für mich im positivsten Sinne extrem überraschend war. Bis zum nächsten Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.